Hallo, guten Tag. Es heißt wieder Apropos Familie und ich freue mich, dass ich wieder hier regelmäßig podcasten kann. Ihr hört an meiner Stimme, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, wir haben alle in diesem Winter oder viele von uns haben mit diesen Erkältungsviren zu tun, die leider sehr hartnäckig sind. Und bei mir fühlen die sich richtig wohl. Aber das wird heute unserem Gespräch keinen Abbruch tun. Ja, ich freue mich, jemanden hier zu haben, mit dem ich heute ein sehr besonderes Thema ansprechen möchte. Und das ist nicht gerade das beliebteste Thema, was wir beide uns ausgesucht haben und vor allen Dingen eins, über das sehr viel geschwiegen wird. Und wir beide wollen heute mal das Schweigen brechen und mal in aller Offenheit über die Depression nach Schwangerschaft sprechen. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Sehr gerne. Hallo Petra. Gute Besserung erstmal.
Ja, vielen Dank.
Ja, mein Name ist Caroline Korff und ich bin eigentlich von Beruf Physiotherapeutin, habe 2007 noch meinen Heilpraktiker gemacht und bin jetzt tätig in meiner eigenen Praxis, habe mich dort spezialisiert auf Psychotherapie für Frauen ganz besonders mit verschiedenen Themen. Nach Trennung oder Trauer, begleite aber auch Frauen psychotherapeutisch bei unerfülltem Kinderwunsch und auch bei Wochenbettdepressionen ganz genau.
Ja, ein weites Feld, ne? Frauen bieten, finde ich, sowieso ein großes Spektrum an vielen, vielen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und ich habe mit dir Kontakt bekommen, weil mich gerade die Wochenbettdepression sehr interessiert. Ich habe ja auch viele Gespräche mit Frauen und ich finde, es ist immer schwer, darüber ins Gespräch zu kommen und überhaupt einfach mal Wissen darüber zu haben. Das ist so ein bisschen totgeschwiegenes Thema. Empfinde ich so. Geht dir das genauso?
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, was häufig auch nicht erkannt wird und aus verschiedenen Gründen. Ne? Also zum einen wird es häufig nicht erkannt, weil es sich natürlich ja bei so gerade werdenden Eltern immer anfühlt, erstmal wie eine ganz normale Erschöpfung. Und gerade wenn man so Neueltern oder noch Laie ist, weiß man ja auch nicht, wo hört die Erschöpfung auf, wo fängt diese Wochenbettdepression eigentlich an. Ne? Also das abzugrenzen ist ganz, ganz schwierig für neue Eltern, also sowohl für Mütter als auch für die Väter. Viele Mütter sind nach der Geburt einfach erschöpft. Und dann ist es natürlich auch so, dass ja, viele wirklich einfach eine Scham haben, darüber zu sprechen, ne? Über die Symptome und wie es ihnen eigentlich geht. Viele werden nicht ernst genommen, wenn sie darüber sprechen. Es wird häufig auch tatsächlich von Frauenärzten, habe ich schon häufig erlebt, sehr abgetan. Es wird gesagt, ach ja, das ist normal und erholen Sie sich mal ein bisschen, tun Sie sich mal was Gutes. Und wer mag auch gerne darüber sprechen, dass er vielleicht keine gute Bindung und Beziehung zu seinem Kind hat?
Ja. Genau. Also da hast du schon die wesentlichsten Punkte, glaube ich, ganz gut angesprochen. Ich würde gerne am Anfang mal, und ich hoffe, du kannst mir helfen, mal eine Begriffsklärung machen. Also ich lese von postpartaler Depression und postnataler Depression. Wie heißt es denn jetzt eigentlich richtig?
Da gibt es eigentlich keine große Unterscheidung. Also im Sprachgebrauch oder im normalen Sprachgebrauch heißt es Wochenbettdepression. Das wird immer noch abgegrenzt zum sogenannten Babyblues, den ganz, ganz viele Frauen haben. Ne? Also das hat tatsächlich was mit der Hormonumstellung zu tun und betrifft ja 50-70% der Frauen nach der Geburt. Das fängt so ab dem 3. bis 5. Tag an. Sollte eigentlich nach maximal 2 Wochen wieder abgeklungen sein. Das ist so die Zeit, die viele Frauen kennen, als man ist besonders reizbar, man ist ganz nah am Wasser gebaut, dann wird vielleicht alles zu viel. Das hat tatsächlich was mit dieser wahnsinnigen Hormonumstellung nach der Geburt zu tun. Das ist aber alles noch im Rahmen. Aber wenn es danach nicht aufhört, dann geht es wirklich in die Wochenbettdepression oder in diese postpartale Depression, genau.
Okay, also bleiben wir noch mal einen kurzen Moment vielleicht bei den sogenannten Heultagen. Das kriegen ja viele Frauen auch schon in der Geburtsvorbereitung mitgeteilt. Also es wird euch wahrscheinlich erwischen. Diese Riesenhormonumstellung wird kommen nach der Geburt. Die ganzen Glückshormone, die ja dabei extremst ausgeschüttet werden, ziehen sich zurück. Und das, was bleibt, was du schon gerade beschrieben hast, ist so eine hohe Empfindsamkeit, so würde ich es fast beschreiben wollen. Ne? So ein sehr empfindlich sein auf alle Reize, die da kommen, ob das rührende Momente sind, ob das ärgerliche Momente sind, ob das Momente der Überforderung sind. Also die Frauen beschreiben mir gegenüber das oft als sehr dünnhäutig. So, es ist so nichts mehr, was abfiltert oder was einem es ermöglicht, ein bisschen den Filter drüber zu legen. Und viele beschreiben das, was du sagst, dass sie so traurig werden, dass sie viel weinen, dass sie sehr nah am Wasser gebaut sind. Manchmal höre ich auch, dass es so viel Wut gibt. So ein Ärger von, ich funktioniere nicht richtig, ich bin noch nicht wieder richtig belastbar, ich hatte mir das mit dem Kind irgendwie easier vorgestellt. Es ist alles, mein Mann funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Der kocht immer das Falsche, kauft nie das Richtige ein, kommt mit dem Baby nicht klar. Ist beides?
Ja, das ist tatsächlich beides. Ne? Man muss sich einfach vorstellen, dass so ein Kind in der Familie natürlich alles umkrempelt. Ganz egal, ob es das erste, das zweite oder das dritte ist. Die ganze Lebenskonstellation stellt sich neu ein. Und das überfordert einfach viele Frauen. Ne? Nicht nur die Frauen, auch die Väter sind da ganz genauso von betroffen. Aber bei den Frauen kommt halt diese wahnsinnige Hormonumstellung dazu. Die haben natürlich einfach den anstrengenden Part in so einer Geburtssituation und sind davon vielleicht einfach noch erschöpft. Und dann hat man ja häufig einfach diese Bilderbuchvorstellung. Man kommt mit dem Kind nach Hause und alles ist rosig, alles ist toll und man ist glücklich. Und dann überwältigen einen diese Hormone und es ist nicht so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Und auch das überfordert dann viele Frauen. Das ist schon wirklich eine harte Sache. Und ja, dann kommt dieser Druck dazu, es soll alles schön sein. Ist es dann aber nicht. Und das macht natürlich häufig sehr dünnhäutig und auch wütend. Ne? So kommt vielleicht dann wirklich wenig Schlaf. Da kennt man das vielleicht selber, dass man dann besonders gereizt ist. Das ist schon eine ganz, ganz schwierige Zeit für die Familien, ja.
Glaubst du, das liegt ein bisschen daran, dass wir zu sehr die rosarote Brille aufhaben?
Ja, das glaube ich schon. Also wir haben sehr die rosarote Brille auf. Es wird wenig aufgeklärt darüber, wie es vielleicht tatsächlich nach so einer Geburt aussehen kann. Die Erwartungen sind hoch. Ne? Viele setzen sich da sehr unter Druck, dass es vielleicht mit dem Stillen klappen muss, dass man sofort wieder tiptop in Shape sein muss und der Körper muss wieder ganz toll aussehen. Und man sieht sich da irgendwie 3 Wochen nach der Geburt schon mit dem Kinderwagen durch die Gegend schieben. Das ist dann aber nicht so. Und das setzt viele unter Druck. Ne? Wenn man nur mal in die sozialen Medien schaut, wie perfekt alle Mütter da sind, da ist der Druck schon wahnsinnig groß, ja.
Also das heißt, also ich merke gerade so, da lügen wir Frauen uns selbst was in die Tasche.
Ja.
Also wir wissen.
Leider ja.
Verrückt, oder?
Ja.
Dass man so denkt, okay, wir wissen ja alle, wie es ist.
Ja.
Und sind trotzdem nicht tough genug zu sagen, also komm mal ein bisschen runter von der rosaroten Wolke. Es ist wunderbar, Kinder zu haben, also wir wollen sie ja alle nicht mehr missen, aber es ist auch eine herausfordernde Aufgabe und sie in diese Welt zu bringen, ist eine Anstrengung, die man nicht unterschätzen darf.
Das ist ganz genau so, ja. Das heißt ja nicht umsonst, es braucht ein ganzes Dorf, um so ein Kind großzuziehen. Und gerade so in der ersten Zeit, wenn so dieser Babyblues wirklich da ist, ist es ja so, alle wollen vorbeikommen, wollen sich dieses Kind anschauen. Mhm. Die Familie hängt einem im Nacken und sagt, ach, wann können wir denn mal endlich? Und die Freunde wollen kommen. Naja, und dann weiß man selber, alle, die vielleicht schon mal in dieser Situation waren, es sieht zu Hause aus wie Kraut und Rüben, weil man irgendwie die Nacht nicht geschlafen hat. Man ist mit allem überfordert. Man ist nicht zum Kochen gekommen, man kommt nicht zum Essen und dann meldet sich noch der Besuch an. Dann muss man perfekt aufräumen und eigentlich bleibt überhaupt keine Zeit für sich und das Kind. Und das macht das natürlich auch zusätzlich schwierig, auf jeden Fall.
Ja, total. Also es ist, glaube ich, auch, dass die jungen Frauen heute ganz, ganz häufig, dass alles irgendwie wieder im Bilderbuch aussehen muss. Ne? Die Wohnung und die Blumen müssen frisch sein und das Essen muss oder der Kuchen oder die Kekse oder wie auch immer, alles muss irgendwie da sein. Und bis so ein Rhythmus mit so einem Baby gefunden ist, vergehen Wochen. Das ja. ist nicht in ein paar Tagen geschehen, sondern da vergehen Wochen.
Ganz genau.
So, jetzt sagst du, zum einen gibt es eben diesen Erwartungsdruck durch die ganzen Medien sicherlich nochmal ein bisschen mehr. Den haben mehr oder minder alle Frauen. Den haben auch die neu gewordenen Väter, in ihrer Rolle irgendwie klarkommen zu müssen und den Erwartungen, die an sie gestellt sind, auch die unausgesprochenen, zu entsprechen. Aber das geht vorüber, hast du gerade ja gesagt. Also dieser Babyblues geht vorüber, wenn sich die Hormone wieder irgendwie so ein bisschen eingestellt haben, oder wie ist das?
Genau, es stellt sich so langsam ein, ne? Also man sagt, ja, vom Babyblues spricht man tatsächlich, wenn das so 10 bis 14 Tage dauert. Diese ganze Heulphase, von der wir gerade schon gesprochen haben, ganz genau. Also dann sollte sich das so langsam wieder einpendeln. Dann hat man so ein bisschen einen kleinen Rhythmus. Man hat so die erste klitzekleine Kennenlernphase mit dem Kind hinter sich und ist vielleicht wieder so ein bisschen zu sich selbst gekommen. Mhm. Und dann sollte sich das im Optimalfall eigentlich wieder regulieren. Also alles, was bis dahin so ein bisschen schwierig war und sich dann widerlegt, ist völlig im Rahmen. Das ist ganz normal, ganz genau.
Okay, und dann gibt's aber das, wo wir beide wissen, da müssen wir genauer hinhören, wenn uns Frauen erzählen, dass sie aus ihrer Erschöpfung gar nicht mehr rauskommen. Oder dass sie berichten, dass sie so gut wie gar nicht mehr schlafen. Also nur noch sehr wenig, sehr kurz und das Gefühl haben, sie sind überhaupt nicht mehr erholt. Reizbar bleiben. Was erzählen die noch?
Es gibt ganz viele verschiedene Symptome. Also das reicht wirklich von bis. Einige schlafen fast nur noch oder würden am liebsten nur noch schlafen, wenn das irgendwie möglich ist. Einige schlafen kaum noch, weil sie eine riesige To-Do-Liste im Kopf haben, weil wahnsinnig viele Gedanken kreisen, weil sie sich vielleicht Sorgen machen, nicht genügend sich um ihr Kind kümmern zu können, weil sie dem Alltag nicht gerecht werden, nicht gut genug zu sein. Also es sind ganz viele Selbstzweifel da. Das sind so Symptome, die wir ganz, ganz häufig hören. Das geht hin bis zu Frauen, die sich nicht mehr trauen, wirklich ihr Kind hochzuheben oder in den Arm zu nehmen, weil sie Angst haben, es vielleicht fallen zu lassen, ne? Andere Frauen berichten von einer mangelnden Bindung zum Kind oder ich kann mein Kind gar nicht lieben, ich habe gar keine Gefühle zu dem Kind, was natürlich für eine Mutter wahnsinnig erschreckend ist, ne? Also man hat so wirklich diese Vorstellung, dieses Kind kommt auf die Welt und das ist, man ist im siebten Himmel. Ist aber leider tatsächlich nicht so. Und sich das einzugestehen, ist wahnsinnig schwierig für die Frauen. Ne? Dann gehen Symptome weiter. Appetitverlust oder wahnsinnig viel Appetit, das gibt es auch. Ne? Es geht aber auch weiter bis hin zu körperlichen Symptomen. Ne? Also von Kopfschmerzen über Sehstörungen, Kribbeln, Beklemmungen, Atemnot, das geht dann schon manchmal wirklich in so eine leichte Angst- oder Panikstörung rein.
Genau, das, was du beschreibst, ist ja das, was völlig konträr diesem überzuckerten Bild ist von Mutterglück, wenn ich dieses Baby im Arm habe. Wobei man eben auch noch berücksichtigen muss, dass nicht jede Geburt einfach traumhaft läuft, sondern ganz oft kommt noch ein Geburtstrauma obendrauf. Und dann ist es doch merkwürdig, dass Frauen damit so wenig Gehör finden. Also wir alle wissen, es ist eine Extremsituation, durch die in der Hauptsache wir Frauen auch körperlich müssen. Und gleichzeitig gibt es sowas wie, stell dich nicht so an, ja, das wird schon wieder. Ja, mein Gott, was erwartest du auch? Du hast auch ein Kind. Mutterliebe ist einfach da. Die wächst nicht, sondern die hat man. Ist ja komisch, wenn du die nicht hast. Also es ist so eine Vorwurfshaltung den Frauen oft gegenüber, finde ich, und so eine Abwertung auch gleich, oder?
Ja, das stimmt. Also ich glaube, genau aus diesen Gründen, die du gerade genannt hast, ist die Dunkelziffer auch wahnsinnig hoch. Ne? Mhm. Also ich glaube, zum einen erkennen Frauen vielleicht tatsächlich das selber nicht, dass da was nicht in Ordnung ist. weil, wie ich schon sagte, als Laie ja, weiß man nicht, wie weit geht denn diese Erschöpfung überhaupt? Ist das noch normal? Mhm. Und ja, sich das einzugestehen. Ne? Und ganz, ganz viele werden auch tatsächlich nicht ernst genommen. Ne? Sowohl von der Familie, Eltern, Schwiegereltern, Freunde. Ne? Das sind genau diese Punkte, die du gerade angesprochen hast. Man wird nicht ernst genommen. Ach ja, das ist normal. Und genau, stell dich nicht so an. Und dann geht man vielleicht in die ersten Kinderkurse, sieht da überall die Mütter mit ihren Kindern, die glücklich sind. Und es läuft so wie am Schnürchen. Und man selber hadert zu Hause und hat wirklich große Probleme. Naja, möchte man denen das sagen? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ne? Und auch Frauenärzte sind häufig einfach überfordert. Ne? Das ist nicht so ihr Fachgebiet. Die wissen auch nicht, damit umzugehen. Und viele sind da auch einfach wenig sensibel.
Ja, das glaube ich eben auch. Ne? Dass es auch ein bisschen an Sensibilität fehlt, da mal genau hinzuhören. Also jede Mutter erzählt, oh, ich bin total müde. Oder ich komme gerade wenig zum Schlafen. Oder ich kenne das auch aus Frauengesprächen, dass erzählt wird, oh, bei mir in der Wohnung sieht's aus. Aber manchmal haben diese Gespräche oft so eine Leichtigkeit von, ja, ja, das ist jetzt so und ich kann das ganz gut wegstecken oder ich finde das normal. Und eben bei manchen Frauen hat das so eine große Schwere.
Ja,
so,
ganz
und,
genau.
Und das so hinzukriegen, also da die Sensibilität zu entwickeln, wo ist es schwer und wo bemängelt jemand das oder eine Frau das und weiß aber, okay, es kommen auch wieder andere Zeiten.
Ja, ganz genau. Also es ist ja für die Frauen schon selber schwer zu erkennen, wo ist da die Grenze. Und für Außenstehende natürlich noch viel mehr. Ne? Da ist Familie, Partner, Hebammen ganz besonders gefragt, da ganz sensibel hinzuschauen. Ist das noch normal? Ist das noch im Rahmen? Ist das so die normale Erschöpfung und die normale Überforderung am Anfang? Oder geht das wirklich schon so ein bisschen ins depressive Geschehen rein, ganz genau. Also da ist wirklich so das ganz persönliche Umfeld ganz, ganz besonders gefragt. Aber auch, das ist natürlich ein sensibles Thema. Also wer von den Freunden mag denn jemanden ansprechen und sagen, du sag mal, stimmt da mit dir vielleicht was nicht?
Mhm. Ja, auf der anderen Seite denke ich gerade so, also Depression ist ja mittlerweile in aller Munde. Wir haben unter Kindern und Jugendlichen eine hohe Depressionsrate. Wir haben im Erwachsenenbereich eine hohe Depressionsrate. Wir haben ganz viel Suizide durch Depressionen, die so zwar nicht in die Öffentlichkeit treten, aber wo wir wissen, ich glaube, ich habe neulich gelesen, die zweitgrößte Todesrate, oder die zweitgrößte Todesursache so im Moment sind Suizide durch Depressionen.
Hm, erschreckend.
Total erschreckend. Ja. Also das heißt, eigentlich sind wir ja mit dem Thema, finde ich, schon sensibel und konfrontiert. Nur an der Stelle gestehen wir es so ganz schwer den Frauen zu, oder?
Ja, genau, weil die Erwartungshaltung einfach groß ist, sowohl vom Umfeld als auch von den Frauen selber. Ne? Also die, ja, wie wir schon sagten, ne, das Umfeld ist einfach, ja, auch die erwarten, dass jetzt alles toll und rosig ist. Mhm. Ne? Du musst ja glücklich sein, du hast doch gerade ein Kind gekriegt, na, was kann dir denn Besseres passieren? Ne? Mhm. Das ist ein ganz, ganz besonders schweres Thema, ganz genau, ja.
Ja, und meine Erfahrung ist eben auch das, was du schon gerade sagtest, dass die Menschen, die so im medizinischen Bereich sind, da auch manchmal sehr schnell drüber weggehen. Also Gynäkologen, die ja auch nicht die meiste Zeit haben in ihren Gesprächen und bei diesen Nachuntersuchungen, wo die Frauen eher schon mal ein Beruhigungsmittel kriegen oder ein Schlafmittel, wird auch sehr gerne schon mal den Frauen mitgegeben, so damit sie sich mal richtig ausruhen. Ne? Schlafen sie erstmal richtig und dann wird's auch wieder. Und auch Hebammen, die ja dann aus dieser Wochenbettbetreuung raus sind, also wo es eigentlich keine regelmäßige Kontrolle mehr gibt, die von außen nochmal fachlich gucken könnten, die sind auch raus. Und dann ist die Frau ja auch sehr auf sich selbst gestellt. Und da sie sowieso eine schwierige Wahrnehmung für sich selber hat und von außen noch gesagt kriegt, ja, stellen Sie sich mal nicht so an, nehmen Sie mal ein Beruhigungsmittel und das wird schon wieder, wird ja nochmal bestärkt in ihrer Unsicherheit, ist da wirklich alles mit mir in Ordnung?
Ganz genau, ja, so ist das tatsächlich. Also die Gynäkologen ja, haben tatsächlich, wie du schon sagtest, wenig Zeit und auch einfach nicht die Kenntnis davon. Ne? Mhm. Die kennen noch vielleicht diesen Babyblues durch die Hormonumstellung, die haben vielleicht mal was von Wochenbettdepression gehört. Das fällt aber nicht mal in ihr Thema und ich höre es oft, dass die Frauen damit einfach abgespeist werden, das ist nicht mein Thema oder ne, wie du schon sagtest, naja, schlafen sie mal richtig. Und ja, genau das bestärkt die Frau eigentlich in ihrem Denken, vielleicht stelle ich mich doch nur ein bisschen an. Das macht es wahnsinnig schwierig und auch die Hebammen sind da zeitlich sehr begrenzt und auch fachlich nicht unbedingt ausgebildet, die Frauen abzufangen. Mhm. Ne? Ganz genau.
Also haben wir hier ja jetzt eine ganze Symptombreite beschrieben, die parallel auftreten können, die nacheinander auftreten können, wo auch nur einzelne Facetten von auftreten können. Aber worauf Frauen sich, denke ich, schon verlassen können, ist so ein Bauchgefühl von, das ist jetzt aber nicht mehr stimmig.
Ja, ganz genau. Also da muss man ganz, ganz gut auf sich selber achten, sehr gut in sich reinhören, vielleicht auch den Kontakt zum Partner und zu guten Freundinnen finden, die vielleicht auch schon Kinder haben und mal fragen, sag mal, wie war das denn bei dir? Ist das noch normal? Ist das wirklich so? Und dann wirklich schauen, sich da wirklich gut Hilfe zu holen und sich jemandem anzuvertrauen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Das finde ich gerade einen guten Hinweis, den du gibst, dass du sagst, okay, vielleicht mal bei Freundinnen nachfragen, vielleicht mal in der Müttergruppe, wo ich eine Mutter habe, mit der ich vielleicht vertrauter spreche als mit anderen. Also sich einfach mal so ein bisschen Feedback zu holen, wie ist das bei dir? Und zwar bei jemandem, der es ganz nett und ehrlich meint. Und auch dieses, ich mache mir Sorgen, nimmst du mich verändert wahr?
Genau. Also das ist ganz, ganz wichtig und man wundert sich ja häufig, wenn man sich selber öffnet, wie ehrlich andere dann doch mal sind. Ne? Also das merkt man dann doch, ne? Wenn so diese Fassade, wenn man so ein bisschen dahinter schaut, dann merkt man, ach Mensch, ne? Bei den anderen sieht es auch nicht besser aus. Und dann kann man vielleicht noch mal einen Unterschied sehen zwischen, das ist so diese normale Erschöpfung, diese neue Anpassung an die Lebenssituation. Oder ist das doch schon irgendwie mehr?
Wenn ich jetzt zu der Erkenntnis komme, das ist offensichtlich mehr und das kriege ich alleine nicht hin, es bieten sich so zwei Fragen an. Die eine ist, kriegt man das alleine hin? Hilft abwarten? Und die andere ist, wo finde ich Hilfe?
Beides schwierige Fragen.
Ja, das glaube ich, dass das schwierig ist. Ich könnte die jetzt auch nicht so ohne weiteres beantworten. Aber das ist ja auch manchmal das, was Frauen dann, finde ich, richtig gut können, ist dieses Aussitzen. Ne? Mhm. Also es wird schon besser. Und man merkt irgendwie ein halbes Jahr später, es ist anders geworden, aber nicht besser.
Ja, genau. Finde ich schwierig. Also es ist immer gut, sich Hilfe zu holen, weil viele Frauen wirklich so im Alltag eingeschränkt sind und wirklich auch so Angst haben, sich um ihr Kind zu kümmern, Panikattacken haben. Damit sollte keiner alleine fertig werden müssen. Man muss auch wissen, dass in so einer Wochenbettdepression auch ganz häufig die Mutter-Kind-Beziehung und Bindung leidet. Also es gibt wohl Studien, wo man erkannt hat, dass selbst Dreijährige noch ein auffälliges Verhalten haben, weil die Mutter in der Wochenbettdepression war. Und also das kann auch tatsächlich durchaus negative Auswirkungen auf das Kind haben, auf die Entwicklung des Kindes. Und das ist ja nichts, was irgendjemand möchte. Und es ist immer gut, sich in so einer schwierigen Situation, es ist einfach eine Krankheit und da sollte man sich Hilfe holen, auf jeden Fall, ja. Und dann zu deiner anderen Frage, wo geht man hin? Das ist das nächste Problem, genau, wo geht man hin? Das ist wirklich ein riesiges Problem. Wie wir gerade schon sagten, die Gynäkologen sind dafür einfach zeitlich und fachlich nicht unbedingt die Ansprechpartner, die man sich wünscht. Häufig hat man ja doch auch nicht so eine enge Bindung zu demjenigen, auch wenn man in der Schwangerschaft häufig dort war. Die Hebamme ist eigentlich so die nächste Vertrauensperson. Und wenn man da wirklich jemand Gutes hat, ist das eine, die erkennt auch das Problem. Aber man muss wissen, dass Wochenbettdepressionen nicht unbedingt vom Babyblues direkt in eine Wochenbettdepression übergehen. Also Wochenbettdepressionen können auch Monate später erst auftreten. Und dann ist die Hebamme schon weit weg, die ist gar nicht mehr greifbar. Also auch so 4 Monate nach der Geburt kann sowas noch auftreten und nennt sich dann auch noch Wochenbettdepression. Und dann ist die Hebamme eigentlich schon gar nicht mehr so greifbar. Und dann ist es wirklich schwierig, an wen wende ich mich. Also dann ist es gut, wenn man zum Beispiel vielleicht wirklich erst mal googelt im Internet und schaut, was ist da eigentlich los mit mir. Vielleicht doch noch mal die Hebamme kontaktiert. Häufig haben die auch nach so einer Zeit noch mal ein offenes Ohr und können weitervermitteln. Es gibt verschiedene Vereine im Netz, wo man sich wenden kann, die sich tatsächlich speziell auf Wochenbettdepressionen spezialisiert haben. Es gibt Selbsthilfegruppen. Es gibt die Möglichkeit, bei der Stadt, beim Jugendamt, bei gewissen Hilfsinstitutionen sich zu melden. Aber so einen Therapieplatz zu kriegen für die Frauen ist wahnsinnig schwierig. Also wie jeder weiß, sind die Psychotherapiepraxen völlig überfüllt. Da gibt es Wartezeiten von 1 bis 2 Jahren. Im Optimalfall geht es der Frau dann schon besser. Die kann nicht 1-2 Jahre warten. Und bei Frauen, die wirklich massiv erkrankt sind, steht dann ein stationärer Aufenthalt bevor, was man ja eigentlich nicht will. Ne? Das ist so der letzte Ausweg für die, häufig leider ohne Kind, was natürlich katastrophal ist. Mit Kind gibt es mittlerweile auch einige Kliniken, das ist dann weit weg. Also es ist wahnsinnig schwierig für die Frauen. Also selbst wenn die sich offenbart haben und man diese Erkenntnis hat, okay, ich habe jetzt eine Wochenbettdepression, geht das Drama eigentlich erst los, ja.
Wie furchtbar, ne?
Also ganz schlimm.
Das kommt ja dann auch nochmal dazu, wenn ich das jetzt weiß, da habe ich ja nochmal mehr Angst, da Schritte und Wege zu gehen, weil es wirklich dramatisch werden kann. Caroline, ich würde gerne nochmal gucken, ich habe eine Zahl im Kopf, du hast gesagt, bis zu 4 Monaten später kann das noch auftreten. Vielleicht ist die Zahl, die ich im Kopf habe, auch schon überholt. Ich habe noch bis zu 9 Monaten im Kopf.
Ja, also ich habe jetzt so die Zahl 4 bis 6 Monate im Kopf, aber genau, ja. Es ist ein langer zeitlicher Abstand zur Geburt. Ne?
Genau.
Also, und das verwundert halt viele, ne? Dass auf einmal so ein Einbruch kommt, wo man so denkt, naja, eigentlich läuft das ja jetzt. Man hat sich so ein bisschen eingegroovt und auf einmal überrennt einen das. Ne?
Ja,
und das ist für viele Frauen dann gar nicht mehr mit so einer Wochenbett, weil es nennt sich ja auch im Sprachgebrauch Wochenbettdepression, aber das Wochenbett ist ja schon wahnsinnig lange vorbei. Ne?
Ja, genau.
Ja, ganz ja, genau.
Aber es kann eben trotzdem, auch hier nochmal der Hinweis, immer noch Folge dieser Geburtserlebnisse, sage ich jetzt mal, und diesem ganzen Geschehen, körperlichen Geschehen auch sein.
Genau, also es gibt ja wahnsinnig viele Ursachen. Mhm. Das kann zum einen wirklich eine traumatische Geburt sein. Es kann sein, dass man vielleicht doch mit diesem Kinderwunsch so ein bisschen hadert. Manche Paare, auch wenn das wenige kommunizieren würden, haben so die Hoffnung, das Kind kittet vielleicht die Beziehung nochmal, was es in den wenigsten Fällen tut. Man hat wenig Unterstützung vom Partner. Es gab vielleicht Traumata vorher, die noch gar nicht aufgearbeitet sind, die einen auf einmal wieder einholen. Es gab vielleicht im Vorfeld schon mal Depressionen, depressive Verstimmungen, die dann danach nochmal auftreten. Da gibt es wahnsinnig viele Ursachen. Ne? Auch so dieses ganze Sozialgefüge verändert sich. Man ist vielleicht vorher gut und erfolgreich im Job gewesen, ist auf einmal zu Hause und wechselt in Anführungsstrichen nur noch Windeln. Der Körper funktioniert vielleicht nicht mehr so wie vorher. Man ist völlig fremdbestimmt. Man kann nicht mehr essen, wie man will. Man kann nicht mehr schlafen, wie man will. Man kann seinen Sport und sein soziales Leben nicht mehr führen. Das überfordert ganz viele Frauen massiv. Genau. Und deswegen kann das auch nach so langer Zeit noch auftreten. Ganz genau.
Und ich habe gerade gedacht, als ich dir zugehört habe, klar überfordert das. Also, das Kind und vor allen Dingen das erste Kind ist ja eine so elementare Lebensumstellung, wie sie ja in der Regel nicht so oft im Leben passiert.
Ja, ganz genau.
So, und dazu kommt eine super neue Abhängigkeit, und zwar wirklich eine 24/7.
Ja, ganz genau.
Und das ist ja was man sich rein theoretisch überhaupt nicht vorstellen kann.
Nein, das kann man sich auch vorher erzählen lassen und das ist trotzdem anders hinterher.
Genau. Also das heißt, da passiert im Leben von Frauen, erstmal von Frauen, von Vätern natürlich auch, aber ich glaube, wir Frauen sind da noch mal ein Stück weiter vorne, wirklich was Elementares, was das ganze Leben auf den Kopf stellen kann, das bis dahin stattgefunden hat.
Ja.
Und dass es manchmal auch mit, dass die Psyche da nicht Schritt hält, finde ich jetzt nicht so unnormal, wenn ich es rein theoretisch so höre, ne?
Ganz genau. Mhm.
Also Hilfe, wo kriege ich Hilfe? Du hast gerade schon gesagt, das Extrem ist dann Klinikaufenthalt. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn das zweimal erlebt, wo Frauen wirklich in die Klinik mussten. Da war es aber dann auch so, dass sie sich nicht mehr getraut haben, ihre Kinder überhaupt anzufassen, also auf den Wickeltisch zu heben oder aus dem Bett zu nehmen, weil sie große Sorge hatten, ihr Kind fallen zu lassen oder verletzen zu können. Das war bei einer Frau wirklich, die hat auch nur noch auf allen Vieren alles gemacht. Und erst da ist deutlich geworden, da stimmt was nicht. Also es hat wirklich dieses Extrem gebraucht, bis die Umwelt auch aufmerksam geworden ist und das behandelt wurde. Aber es ist gut behandelbar.
Ja.
Ich finde, das ist ja schon mal so eine große Hoffnung, wo man auch sagen kann, ja, Leute, es ist ein schwerer Weg, aber er ist gut behandelbar. Es ist nichts, was ihr euer ganzes Leben lang mit euch rumtragt.
Ja, ganz genau. Also das ist tatsächlich so. Es gibt zwei gute Wege, das zu behandeln. Zum einen ist es tatsächlich medikamentös. Das ist dann was über einen Arzt geht, die wirklich dann die passenden Medikamente verordnen, dass es den Frauen schon mal besser geht. Und zum anderen ist das tatsächlich die Psychotherapie. Ne? Dass sie sich einfach mal was von der Seele reden können, was sie besorgt. Und es geht auch darum, so ein bisschen das Denken zu verändern, ne? Zu zeigen, wie gut es eigentlich doch klappt, was ist das Positive und wo ist das Glas halb voll und nicht halb leer.
Wobei ich dann immer sage, okay, wenn es noch halb leer ist, das Glas, dann habe ich ja die Hälfte auch schon genossen.
Genau.
Also ist ja nicht verschüttet.
Ja, genau. Das ist dort halt dann häufig schwierig zu sehen. Genau. Ja, da hilft man den Frauen wieder mit auf den Weg. Genau. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, wo ich als Heilpraktikerin natürlich auch schaue, so ein bisschen ganzheitlicher, mal guten Hormonstatus zu machen. Mhm. Sind die Hormone denn eigentlich im Gleichgewicht oder muss man da wirklich nochmal was machen? Weil da wirklich das häufig nicht gesehen wird und auch beim normalen Blutbild nicht auf die Hormone geschaut wird, da kann man auch wirklich gut über Ernährung was machen und wie man mittlerweile weiß, ist auch der Darm sehr stark beteiligt an Depressionen. Also wenn da eine Unstimmigkeit in der Darmflora ist, muss da auch ganz genau hingeschaut werden, wie bekommt man das wieder gut in den Griff. Also das sind so zwei Aspekte, die man auf jeden Fall mit in Betracht ziehen sollte. Wie sieht es da aus? Und ich glaube, jeder, der schon mal ein kleines Kind zu Hause hatte, weiß, dass auch die Ernährung in der ersten Zeit sehr leidet. Und klar, da kann der Darm natürlich nicht intakt sein und auch die Hormone können da wirklich entgleisen. Da soll auf jeden Fall auch geschaut werden und das kann man auch gut unterstützen, ja.
Super, also auch hier gibt es einfach auch nochmal den Hinweis, in Anführungsstrichen, neben der Psyche gibt es auch so ein bisschen was Technisches, was man mal abarbeiten kann. Ne? Also die Ursache kann durchaus begründet sein in einem starken Hormon, einer starken Hormonschwankung oder in tatsächlich einer Unruhe im Magen-Darm-Bereich, wo man sagt, das kriegt man auch wieder hin. Also da kann man sich drauf einstellen, da kann man ganz aktiv etwas machen. Und das hat nicht nur was, in Anführungsstrichen, mit dem Kopf zu tun, weil ich erlebe auch immer wieder, wenn man sagt, naja, letztendlich ist es dann die Psyche, dann kommt man in so eine ganz hilflose Situation, wo man denkt, ja, was soll ich denn machen? Da dieses entspann dich mal, komm mal zur Ruhe. Ja, geht aber nicht, wenn ich dauernd in Schlinge denke und im Kreis denke. Und dieses praktisch machen, also ich kann mal was anderes essen, ich kann gucken, dass ich da ausgeglichener bin, ich kann eben versuchen, durch Mikronährstoffe und eine Menge in mein Leben auch einzubringen, was ich so ganz praktisch jetzt umsetzen kann, kann auch sehr hilfreich sein, oder?
Ganz genau. Und das ist natürlich schön für die Frauen auch zu wissen, es liegt nicht nur am Kopf, sondern wie du schon sagtest, ne, es kann auch andere Ursachen geben. Und ja, für viele ist es beruhigend zu wissen, es müssen nicht immer gleich die Psychopharmaka sein, was für viele natürlich ein rotes Tuch ist, gerade wenn sie stillen. Ja, scheuen sich viele davor und man kann also auf vielen anderen Wegen da auch ganz, ganz viel tun. Es erfordert natürlich ein bisschen mehr Mitarbeit von den Frauen, aber das ist alles im Rahmen. Also wie gesagt, man kann da wirklich über Nahrungsergänzungen und Mikronährstoffe schon einiges machen, um ja, sich einfach auf den Weg der Besserung zu machen.
Und ich glaube, also ohne dass wir das jetzt vorher abgesprochen hätten, aber wir sind uns schon, denke ich, könnten uns darüber einigen, dass das nicht mehr stillen können, dann vielleicht manchmal das kleinere Übel ist. Also ich kriege auch mein Kind mit Ersatznahrung gut ernährt und mit einer starken Bindung groß und muss deshalb nicht auf Medikamente verzichten, wenn sie mir denn das dann ermöglichen, dass ich mein Kind gut versorgen kann und dass ich gut mich auf das Kind einlassen kann.
Genau, zum einen das, also es ist auch so, dass genau, das für die Frauen auch eine Option ist, ne? Dann wirklich nicht mehr zu stillen. Da muss man natürlich abwägen. Würde die Frau das sehr belasten, wenn sie nicht mehr stillt? Das ist natürlich dann auch nicht der schöne Weg, aber es gibt mittlerweile auch Antidepressiva, die stillkompatibel sind. Okay. Also wenn das wirklich die Angst und die Scheu der Frau ist, ich müsste aufhören zu stillen, dann sollte man wirklich sich einen guten Arzt suchen, der einen da gut unterstützt. Und es gibt da tatsächlich Möglichkeiten, auch weiter zu stillen, ja.
Weil du gerade sagst, einen guten Arzt suchen ist ja auch nicht so einfach. Also ist ja viel ausprobieren. Ich weiß, dass es in Bonn eine sehr gute Frauenklinik gibt, die sich auch spezialisiert haben auf das Thema Wochenbettdepressionen und Depressionen nach Geburt und Schwangerschaft. Kennst du noch eine Adresse, wo man sagt, okay, da können Frauen ganz gut hin, weil ich weiß aus Erzählungen, aus Berichten, das ist der richtige Ort für Frauen?
Das ist ganz schwierig, weil die Frauen natürlich auch Vertrauen zu demjenigen haben müssen. Mhm. Ganz genau. Also ich würde den Frauen immer tatsächlich erstmal empfehlen, entweder zum Gynäkologen zu gehen und da nochmal das Gespräch zu suchen, weil auch gerade die Gynäkologen sich mit dem Hormonstatus gut auskennen, wenn da ein großes Vertrauensverhältnis ist, oder tatsächlich dann der eigene Hausarzt. Ja.
Okay,
oder man wendet sich tatsächlich an Vereine wie zum Beispiel Schatten und Licht e.V., die eine ganz große Fachleuteliste haben, wo man dann auch wirklich in seiner Nähe den passenden Ansprechpartner findet. Die können auch Therapieplätze vermitteln, die können Selbsthilfegruppen vermitteln. Das ist auch nochmal wirklich ein guter Ansprechpartner.
Okay, ja super. Also da gibt es ja schon mal so ein paar Sachen und es gibt natürlich die Möglichkeit, sich hier im Forum Unterstützung zu holen oder eben auch bei dir. Wie ist das denn bei deiner Warteliste?
Es ist noch relativ entspannt, aber es wird mehr, ja.
Ich denke mal, aber eine Frau, die in so einer Situation ist, die kann nicht lange warten.
Genau, deswegen versuche ich immer alles möglich zu machen, die Frauen wirklich möglichst schnell auch irgendwo unterzubringen, weil wie du sagst, ne, die Frauen haben sich offenbart, haben vielleicht die Erkenntnis und denen geht es dann meistens wirklich schlecht und dann sollte man auch wirklich möglichst zeitnah versuchen, die zu unterstützen, ganz genau.
Was eigentlich auch immer noch, finde ich, ein ganz guter Tipp ist, bis man einen Therapieplatz hat, bei Caritas oder Diakonie, sich an die Ehe, Familien- und Lebenshilfe zu wenden, weil in der Regel muss man da nicht so lange auf Beratung warten. Und auch Beratung kann in der Zwischenzeit eine gute Begleitung sein, bis man einen festen Therapieplatz hat. Also da hat man auch eine gute Anlaufstelle, um im Austausch zu sein. Dort sitzen gut ausgebildete Psychologen, Beraterinnen, die da auch erstmal unterstützend sein können, damit man eine Anlaufstelle hat.
Genau, also das ist ganz wichtig, wirklich mal irgendwo hinzugehen, den ersten Schritt zu machen. Das kostet viele Frauen viel, viel Überwindung, aber es tut so, so gut, wirklich da Hilfe annehmen zu können.
Wie ist das denn jetzt, wenn ich das bei meinem ersten Kind hatte, habe ich das beim zweiten oder beim dritten zwangsläufig wieder?
Nein, zwangsläufig nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist leider erhöht. Das ist tatsächlich so, ja. Leider ist das so, aber ich glaube, dass mit einer guten Behandlung und wie ich schon sagte, ne, man schaut ja auch wirklich auf den Hormonstatus, auf die Darmflora. Wenn man sowas vielleicht vorher schon im Griff hat, ist die Wahrscheinlichkeit dann vielleicht geringer und genau, man kann besser für sich sorgen und es muss nicht zwangsläufig passieren. Also nicht alle Frauen, die beim ersten Kind eine Wochenbettdepression haben, bekommen das zwingend beim zweiten nochmal.
Okay, gilt es auch umgekehrt? Also Frauen, die es beim ersten Kind nicht haben, können es trotzdem beim zweiten kriegen?
Ja, das ist tatsächlich so. Also es kann jederzeit einholen. Die Lebensumstände können sich ja auch ändern. Die Unterstützung vom Partner ist vielleicht doch nicht mehr so. Es hat sich ansonsten einiges geändert. Man ist vielleicht mit dem zweiten oder dritten Kind doch noch mal mehr gefordert als nur mit einem. Ja, das kann tatsächlich sein.
Ja, ich finde es einfach auch nochmal gut zu wissen, dass es in dem Sinne kein Ausschlusskriterium
ja,
gibt, ne?
Sondern
dass man sagt, es kann mich treffen. Und nur alleine, wenn ich es jetzt beim ersten Kind nicht hatte, heißt das nicht, dass es immer gut gehen muss.
Ja.
Der Partner spielt eine wichtige Rolle. Hast du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Wenn der Partner es jetzt bemerkt, aber die Frau noch nicht oder es auch nicht wahrhaben will, gibt es Hilfsmöglichkeiten für den Partner, die Partnerin, das nochmal anzusprechen?
Also das ist richtig, was du sagst, ne? Also die Partner müssen da ganz sensibel sein und gut hinschauen, gut im Kontakt mit der Frau bleiben. Wie verändert sich meine Frau? Und im Endeffekt würde ich den Ehepartnern raten, an genau die von uns schon genannten Anlaufstellen sich zu wenden. Also da wird kein Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht.
Okay.
Eine Wochenbettdepression kann übrigens auch Männer treffen.
Ach, spannend.
Ja, also 10% der Männer sind betroffen.
Echt?
Mhm. Ich kenne einen ganz extremen Fall, wo der Mann wirklich fast länger damit zu tun hatte als die Frau. Weil auch die Männer in einer völlig neuen Situation sind. Die haben natürlich diese Hormonumstellung nicht, ne?
Okay.
Das ist klar, da gibt es dann andere Ursachen. Aber vielleicht ist auch vorher vereinbart worden, der Mann bleibt ein halbes Jahr zu Hause. Der hat dann genauso einen Wechsel in seiner Lebenssituation. Er muss auf einmal zu Hause bleiben und ist gekappt vom Job, von den Kollegen, vom sozialen Umfeld. Also es kann ganz genauso auch Männer treffen. Nicht in dem hohen Maße, aber auch. Ja, und das auch recht massiv.
Da bin ich dir jetzt ganz dankbar, weil dafür war ich zum Beispiel auch noch nicht sensibel. Dass ich, das war so gar nicht in meinem Denken. Wenn du das jetzt so begründest, sage ich, ja, klar, logisch. Also da kann es natürlich auch zu einer Depression oder zu einer depressiven Verstimmung kommen, weil genau die Lebensumstände sich so völlig verändern oder auch das Gefühl von Verantwortung. Das habe ich manchmal in Männergesprächen, dass sie sagen so, jetzt arbeitet meine Frau nicht mehr mit und ich muss jetzt plötzlich so diesen ganzen Status halten. Ich bin der Alleinverdiener und das nicht mit Stolz sagen, sondern auch mit der Belastung so sagen. Von mir ist jetzt alles abhängig, das ganze Wohl der Familie lastet auf meinen Schultern. Und das kann schon durchaus sehr herausfordernd sein. Genau, und auch vielleicht zu einer Depression führen.
Das ist richtig.
Stimmt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Guter Impuls. Nee, dann, ja, das hab ich, also ich meine, wir kriegen ja auch manchmal weniger Kontakt mit den Männern. So.
Ja.
Und ich glaube, Männern wird es noch mal schwerer fallen, darüber ins Gespräch zu kommen als Frauen.
Auf jeden Fall, ja.
Dann können wir ja eigentlich so ein bisschen den Sack zumachen. Also wir können nochmal festhalten, es kann jeden treffen, jede treffen. Es gibt eine Menge körperlicher Ursachen. Es gibt aber auch eine Menge soziale Ursachen im ganzen Umfeld. Es gibt Anpassungsstörungen, wo man einfach sagen muss, ja, das ist auch eine große Leistung, jetzt sich an diese neue Lebenssituation zu gewöhnen und die auch zu managen und auch hinzukriegen. Also Respekt, da gehört echt eine Menge zu und wir sind in der Regel darauf nicht vorbereitet. Also wir wissen das rein theoretisch, so. Aber es gibt dafür keinen Lehrgang und keine sogenannten Skills, wie mache ich es jetzt genau. Und das ist schon auch eine riesen Lebensaufgabe, Kinder großzuziehen.
Ja.
Muss man sich einfach drüber im Klaren sein. So, und wenn ich jetzt merke und deutlich spüre, ich verändere mich, ich habe die Möglichkeit, mein Umfeld zu befragen, Ich habe die Möglichkeit, mit meinem Gynäkologen, der Gynäkologin zu sprechen oder auch mit dem Hausarzt. Fand ich auch nochmal einen guten Hinweis. Also auch da zu sagen, das ist nicht unbedingt nur ein Geburtsthema, wo ich zum Gynäkologen, zur Gynäkologin gehe, sondern das kann ich auch mit meinem Hausarzt eventuell besprechen, wenn ich zu dem mehr Vertrauen habe. Du hast eine ganze Menge Institutionen genannt, wo man Hilfe und Unterstützung kriegt. Auf alle Fälle ist wichtig, es aufzumachen.
Ja,
und das sich ist richtig. Sicherheit zu holen. Was ist das bei mir? Bin ich da ein bisschen empfindlicher als andere? Oder ist da was Ernsthaftes, was auch der Behandlung bedarf?
Genau, also das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, dass man sich auch nicht abspeisen lässt. Also selbst wenn man beim Arzt war und wenn man auch bei zwei Ärzten war und die das nicht so richtig ernst nehmen, weil sie vielleicht einfach nicht so viel Ahnung davon haben, man aber wirklich das Gefühl hat oder auch das Umfeld einen so ein bisschen dahin gewiesen hat, du, ne, irgendwie ist doch da vielleicht was nicht in Ordnung. Man sollte dann wirklich weitergehen und schauen, wer hilft mir. Also ich würde mich da nicht abspeisen lassen und wirklich ansonsten auch nach Monaten die Hebamme nochmal anrufen, das Gespräch suchen. Häufig sind auch Heilpraktiker für Psychotherapie, wenn der Psychotherapeut selber irgendwie eine große Hürde ist oder eine lange Wartezeit, nochmal eine gute Idee. Oder wie gesagt, ne, Diakonie, Caritas, was du gerade schon angemerkt hast, die Stadt. Ja, sich wirklich Hilfe holen. Ein bisschen rumfragen im Bekanntenkreis. Hast du vielleicht einen Tipp? Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Oder sich an diesen Verein wenden, die mit Sicherheit ein offenes Ohr haben und gute Hilfe haben.
Das ist echt nochmal ein guter Hinweis. Und gleichzeitig wird mir so bewusst, was für eine Anstrengung. Ne? Also mir geht's nicht gut. Ich kriege nicht dort die Hilfe, wo ich sie eigentlich erwarte.
Ja.
Und muss dann weitermachen. Also
genau.
Das ist ja nochmal was, wo ich denke, oh Mensch, ihr tut mir alle leid, die ihr euch da auf die Socken machen müsst. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf alle Fälle, für sich selber da einzustehen und zu sagen, nee, ich höre erst dann auf, wenn es mir wieder gut geht.
Genau, also es ist wirklich wahnsinnig schwierig für die Frauen. Die sind sowieso schon erschöpft und kriegen den Alltag kaum bewältigt und müssen sich dann auf die Socken machen und werden vielleicht nicht ernst genommen und müssen dann noch weiter schauen. Das ist wahnsinnig schwierig. Deswegen ist Hilfe wirklich, wirklich wichtig.
Und vielleicht gibt es ja doch, wenn man mal sich so umhört, eine vertraute Person, die man bitten kann, unterstützt mich dabei, hilf mir, ruf du vielleicht mal für mich an oder such du mir doch mal Adressen aus oder geh mit mir dahin, weil ich bin schon so müde, indem mich darum kümmern, dass es mir besser geht. Also ich glaube, in vielen Fällen gibt es die Möglichkeit, dass entweder der Partner das unterstützt oder die Freundin oder, dass man nochmal guckt, wen kann ich eigentlich ansprechen, der mir jetzt mal so ein bisschen unter die Arme greift und mich dabei begleitet, dass ich da dranbleibe.
Genau, also es ist zum einen die Unterstützung, dass man da wirklich schaut, wo kann die Frau hingehen. Es ist aber auch einfach die ganz simple Unterstützung im Alltag, ne, die ganz, ganz wichtig ist. Von der Familie, die Großeltern, die da vielleicht einfach mal täglich kommen und so ein bisschen Klarschiff machen, die Frau unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also so das Umfeld ist super wichtig und das ist schön, wenn die Frauen da wirklich wunderbar unterstützt werden und wenn denen unter die Arme gegriffen wird.
Ja. Okay, ich danke dir sehr. Ich hoffe, wir konnten euch jetzt ein bisschen Mut machen und wer sich erkennt oder denkt, okay, das ist bei mir eigentlich so, ich höre das jetzt nochmal und ich brauche da Hilfe. Also man kann sich sicherlich auch gerne an dich, Caroline, wenden hier in Soest. Du darfst gerne nochmal deine genaue Adresse und vielleicht auch deine Telefonnummer kurz sagen.
Genau. Also mein Name ist Caroline Korf und ich bin hier in einer Praxisgemeinschaft mit eigener Praxis tätig in Soest. Und man findet mich auch im Internet unter naturheilpraxis-korf.de und da sind so alle Kontaktdaten, Telefonnummer auch hinterlegt, sodass man da einfach ganz in Ruhe schauen kann. Ganz genau.
Genau, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ihr könnt euch auch immer gerne hier ans Forum Familie wenden. Wenn ich weiterhelfen kann, mache ich das auch sehr gerne. Und wir können auch sicherlich immer Kontakte noch herstellen in anderer Richtung. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Das hat nochmal ein paar neue Impulse geweckt. Wie gesagt, ich hoffe, ihr, die euch angesprochen fühlt, findet Wege, und die, die es einfach hören und jetzt jemanden haben, der im Bekanntenkreis vielleicht in dieses Schemabild passt, guckt einfach sensibel hin und sprecht es vorsichtig an. Und dann freue ich mich, wenn es wieder heißt, apropos Familie. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Apropos Familie.